kann es sich wie so eine Art Sonnensegel vorstellen, eine Folie, die wir über Nutzpflanzen spannen. Und dort findet dann in der Folie eine Wandlung des Sonnenlichts statt. Wir denken, ja, Pflanzen lieben Sonnenlicht, ist auch so. Aber tatsächlich können Pflanzen weniger als 50% des Sonnenlichts effektiv nutzen, weil Pflanzen vor allem den roten Teil des Sonnenlichts für ihre Photosyntheseaktivität mögen. Und dementsprechend wandeln wir durch unsere Folien grün-gelbes Licht in rotes Licht. Und wir sind allerdings die Ersten, die das mit einem rein proteinbasierten Farbstoff durchführen können.
Danke für euer Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramgut. Ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Claudio Flores. Zusammen mit seinem Bruder Danilo ist Claudio Gründer von Mimotype, einem Berliner Startup, das unter anderem fluoreszierende Proteine so genetisch verändert, dass plötzlich ganz neue, spannende Anwendungen herauskommen, unter anderem für die optische Industrie. Wie das geht und um welche Anwendungen es sich genau handelt, darüber spreche ich heute mit Claudio. Danke, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo, Thomas, freut mich, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin gespannt.
Wofür steht erstmal der Name eurer Firma, Mimotype? Ist ja nicht selbsterklärend.
Mimo oder Mimotype, das ist ein Begriff aus der Evolutionsbiologie, griechisch Mimos und Typos, der gleiche Typ. Und das bedeutet im Endeffekt, dass durch Prozesse der konvergenten Evolution mehrmals unabhängig voneinander die gleichen Lösungen entstehen. Das kann auf verschiedenen Ebenen passieren, also beispielsweise, dass ein Vogel von den Galapagos-Inseln genauso aussieht wie ein Vogel aus Südostasien oder dass zum Beispiel, was für uns wichtig ist, die Biolumineszenz wiederholt und unabhängig voneinander immer wieder auftaucht. Das sind Mimotypen. Und für uns bei Mimotype sind Technologie und Natur auch Mimotypen auf einer höheren Ebene sozusagen. Und dementsprechend finden wir es interessant, in die Natur zu schauen und dort zu gucken, was konvergente Evolution für Lösungen immer wieder hervorgebracht hat und diese Lösung dann aus der Natur in die Technologie zu holen und da quasi neue Mimotypen zu produzieren.
Für die Nicht-Biologen unter uns, was heißt konvergente Evolution? Evolution haben wir alle im Bild, aber was heißt die Konvergenz hier?
Konvergenz ist ein Phänomen, bei dem gleiche, ähnliche Lösungen, zum Beispiel beim Aussehen, in der Funktion, aber sogar auch auf genetischer oder molekularer Ebene, mehrmals unabhängig voneinander auftauchen.
Ah, okay, verstanden. Das, was du eigentlich erklärt hast. Entschuldigung, das habe ich nicht direkt verstanden. Und was heißt das für euch? Ne? Mimotype ist ja eine Dachfirma. Das heißt, so wie du es jetzt auch gerade erklärt hast, mit der Konvergenz, der Parallelität, ihr arbeitet an verschiedenen Projekten gleichzeitig. Cluster das doch mal kurz für uns, bitte.
Genau. Wir sind jetzt seit 3 Jahren am Markt und wir haben in dieser Zeit 3 Hauptprojekte entwickelt. Und alle von diesen Projekten drehen sich um das Thema der Bioinspiration. Also sprich, wir gucken in die Natur und wir schauen, welche Materialien besonders oft entstanden sind und machen diese konvergente Evolution von bestimmten Lösungen für uns nutzbar. Und wir arbeiten vor allem im Bereich der lichtimitierenden Materialien. Also alles, was Licht produziert, ist für uns besonders interessant. Und du hattest es schon angesprochen, dass wir vor allem an fluoreszierenden Proteinen interessiert sind. Und das werden wir auch noch näher besprechen, weil das auch der Hauptschwerpunkt unseres Sprint-Validierungsauftrags war. Wir haben noch ein anderes Projekt, was sich um den Use Case der organischen Elektronik dreht. Organische Elektronik ist letztlich Elektronik, die auf kohlenstoffbasierten Halbleitermaterialien basiert. Und hier arbeiten wir auch an neuartigen Materialien, die Licht emittieren. Allerdings keine Proteine, sondern ja Moleküle, die man durch die organische Synthese herstellen kann. So ähnlich wie man die auch im OLED-Display findet. Und das Neue, was wir da machen, ist, dass wir Strukturen aus der Natur nehmen und die in nanotechnologische Lösungen packen. Und das letzte Projekt letztlich, das dreht sich um Kollagenmaterialien. Und hier wiederum gibt es auch dieses Motiv der konvergenten Evolution, weil das Kollagen, also der Hauptbestandteil der extrazellulären Matrix und auch der und unserer Haut, unser Knochen, weil sich das in der Evolution so oft dupliziert hat und vermehrt hat, dass es jetzt das Protein ist, das in Tieren am meisten verbreitet ist. Und dementsprechend gibt es hier jede Menge spannende Lösungen, um Kollagen biotechnologisch zu reproduzieren und neue Anwendungen zu ermöglichen. Also drei Projekte, ist manchmal ein bisschen kompliziert, hat aber alles mit Bioinspiration zu tun und mit Licht. Und ja, wir können gerne ein bisschen näher auf unser Projekt mit der Sprint eingehen.
Sehr gerne. Was macht Lucific genau?
Lucific skaliert die Produktion von Fluoreszenzproteinen hoch. Was heißt das? Also jeder hat oder viele haben bestimmt schon mal ein Cover von Science oder Nature gesehen und da eine leuchtende Maus, ein leuchtendes Ohr, was auf einer Maus transplantiert ist oder ähnliches gesehen. Und immer wenn wir eine Fluoreszenz oder ein Leuchten in der Natur sehen, basiert das auf Fluoreszenzproteinen. Und diese Fluoreszenzproteine haben vor 30 Jahren fundamental die Molekularbiologie verändert, nämlich dadurch, dass diese kleinen Proteine an andere Proteine drangehängt werden konnten und dadurch konnte jedes Protein letztlich in der Zelle sichtbar gemacht werden. Was ist Fluoreszenz? Also Fluoreszenz ist kein Eigenleuchten, so wie Biolumineszenz, so wie in zum Beispiel Glühwürmchen. Fluoreszenz heißt, dass man eine Anregung braucht, zum Beispiel durch einen Laser oder durch eine LED und das angeregte Molekül fängt an zu fluoreszieren in einem angeregten Zustand und kehrt dann auf den Grundzustand zurück. Und dabei wird Licht ausgesandt, was eine längere Wellenlänge hat.
Was ist die biologische Funktion? Warum hat die Evolution oder in dem Fall die konvergente Evolution das hervorgebracht?
Das ist noch nicht abschließend geklärt. Also die Grundannahme ist, dass vor circa 600 Millionen Jahren die Sauerstoffkonzentration in den Ozeanen schnell angestiegen ist und die Organismen brauchten eine Anpassung. Und weil bei dieser Reaktion, bei der Biolumineszenzreaktion Sauerstoff verbraucht wird, fing das Selbstleuchten letztlich an als ein Sauerstoffentsorgungsmechanismus und hatte gar nicht die Funktion, ein optisches Signal auszusenden, sondern war eigentlich dazu gedacht, die überschüssige Energie durch den Sauerstoff abzubauen und die Organismen vor Schäden durch erhöhte Sauerstoffkonzentrationen zu schützen. Und durch ein Phänomen, durch Co-Option, ist dann letztlich die Lichtemission genutzt worden, um nach und nach auch zu Kommunikation, Arterkennung und auch zum Paarungsverhalten beizutragen. Aber ursprünglich war es ein Sauerstoff-Detox.
Okay, verstehe, das war quasi die erwünschte Nebeneffekt, wurde dann produktiv genutzt. Und das macht ihr jetzt auch. Wie nutzt ihr dieses Phänomen? Was ist eure Idee? Was sind die Anwendungen, die ihr hervorbringt, indem ihr jetzt diese Dinge da genetisch verändert?
Genau, also wir machen uns diesen Prozess der Fluoreszenz zunutze. Und die Proteine sind evolutionär darauf optimiert, in verschiedenen Farben zu fluoreszieren, bei verschiedenen Anregungen. Das heißt, man kann UV-Licht zu Blau wandeln, man kann grün-gelbes Licht ins Rote wandeln. Und das machen wir uns zunutze, um dadurch Fotokonversionsfolien herzustellen. Was sind Fotokonversionsfolien?
Die Frage wollte ich auch gerade stellen.
Ja, also Fotokonversion, das ist nur ein anderer Begriff für Fluoreszenz. Und das heißt, dass man aus einem hochenergetischen Bereich des sichtbaren Lichtspektrums in ein niedrig energetischeres Spektrum wandelt, zum Beispiel von Blau oder UV zu Grün-Rot oder von Grün-Rot ins Tiefrote. Und das machen wir, um das Sonnenlicht zu manipulieren. Also man kann es sich wie so eine Art Sonnensegel vorstellen, eine Folie, die wir über Nutzpflanzen spannen. Mhm. Und dort findet dann in der Folie eine Wandlung des Sonnenlichts statt. Wir sind vor allem daran interessiert, den Teil des Sonnenlichts, der im Grün-Gelben liegt, in das Rote zu wandeln. Wir denken, ja, Sonnenlicht ist perfekt für Pflanzen. Pflanzen lieben Sonnenlicht, ist auch so. Aber tatsächlich können Pflanzen weniger als 50% des Sonnenlichts effektiv nutzen, weil Pflanzen vor allem den roten Teil des Sonnenlichts für ihre Photosyntheseaktivität mögen. Deswegen sind sie auch grün, vereinfacht gesagt. Und dementsprechend wandeln wir durch unsere Folien grünes Licht, grün-gelbes Licht in rotes Licht. Und genau das können unsere Proteine, das können auch andere Materialien wie Quantum Dots oder organische Farbstoffe. Wir sind allerdings die Ersten, die das mit einem rein proteinbasierten Farbstoff durchführen können und gezeigt haben, dass wir in der Wandlungseffizienz mindestens genauso effizient sind wie ein organischer Farbstoff, der seit 30, 40 Jahren durch die besten Chemiker der Welt optimiert wurde und im Lasing eingesetzt wird. Das konnten wir zeigen, dass die Proteine, die wir aus der Natur kennen, dass sie genau den gleichen Job machen können und letztlich billiger, einfacher, gesünder herzustellen sind als diese organischen Farbstoffe, die sehr aufwendig herzustellen sind, sehr teuer sind und auch letztlich toxisch sind.
Und was ist das Ziel des Jobs? Sollen dann die Pflanzen unter diesen Folien besser wachsen, mehr Früchte tragen?
Also,
oder ist quasi jetzt die Agrartechnik die wichtigste oder einzige Anwendung?
Also wir haben das Sonnenlicht. Das Sonnenlicht geht durch die Folie. Wir haben eine Wandlung aus dem grün-gelben Bereich in den roten Bereich. Die Pflanzen kriegen einen Kick von dem roten Licht. Dadurch erhöht sich die Photosyntheseaktivität. Das beschleunigt das Pflanzenwachstum und dadurch haben wir im Endeffekt mehr Biomasse. Wir können auch überprüfen, ob wir mehr sekundäre Pflanzenstoffe haben, also letztlich je nachdem vielleicht Geschmacksstoffe, aber für uns ist primär erstmal das Pflanzenwachstum interessant. Und genau wie du gesagt hast, haben wir letztlich durch die Nutzung von Photokonversionsfolien einen erhöhten Biomasseertrag ohne zusätzliche Energieeinbringung. Sprich, wir können durch die Photokonversionsfolien künstliches Licht ersetzen. Also wir können das, was wir haben, Sonnenlicht, effizienter nutzen, ohne noch zusätzlich LED-Beleuchtung in den Abendstunden den Pflanzen zur Verfügung zu stellen.
Spannend. Also das hieße, man würde dann so ein Gewächshaus mit der Folie bekleben und du hättest einen deutlich niedrigeren Energieverbrauch des Gewächshaus, richtig?
Genau, richtig. Also es ist eine passive Technologie und wir haben angefangen, die Proteine ja in elektronischen Bauelementen zu untersuchen. Das hat auch funktioniert, ist aber jetzt gerade noch zu komplex, weil die Elektronik nicht optimiert ist für die Nutzung von Biomolekülen. Deswegen sind wir sehr schnell darauf gekommen, dass passive Technologien, also wo die Proteine in eine Polymer, also in eine Kunststoffmatrix eingebracht werden, dass das der optimale Use Case ist, um diese Proteine zu nutzen, sie haltbarer zu machen, stabiler zu machen, sie auch in größeren Mengen zu produzieren, aber immer noch als ein Zusatzstoff, als ein sogenannter Dopant. Und dementsprechend haben wir hier auch für uns den, ich will nicht sagen perfekten, aber zumindest einen Product-Market-Fit gefunden, der es uns erlaubt hat, Interesse zu generieren, auch bei Kunden aus der Community. Und dementsprechend sind wir hier jetzt sehr motiviert und auch zuversichtlich, dass wir die Produktion hochskaliert bekommen und ein Produkt haben, was wir in vergleichsweise noch niedrigeren Mengen produzieren, also sprich Kilogramm bis niedrigen Tonnenmengen, aber gleichzeitig auch schon eine hohe Marge auf diese Moleküle nehmen können.
Das wäre ideal. Schnell zum Profit. Ist ja in der Regel, also quasi, das ist ja immer das Problem, ne? Ihr habt es mit einem quasi physischen Produkt zu tun und das zu skalieren ist ja immer das Problem. Wenn ich dich richtig verstehe, ist es bei dieser Spezialanwendung unter Umständen möglich, relativ früh dann tatsächlich in den Gewinnbereich zu kommen?
Ja, das ist richtig und das ist auch das Spannende bei optischen Materialien, weil optische Materialien keine Commodity-Chemicals sind, sondern das sind Spezialprodukte. Und dementsprechend haben wir uns auch ganz genau angeschaut, was in den letzten Jahren im Bereich des Biomanufacturings oder auch der biotechnologischen Herstellung von neuen Produkten alles so passiert ist. Und wir haben uns relativ früh dagegen entschieden, ja großflächig ölbasierte Produkte ersetzen zu wollen, einfach weil wir auch gemerkt haben, dass im Markt und auch in der Investmentlandschaft ein gewisses Zögern jetzt herrscht, einfach dadurch, dass man bestimmte Produkte wie zum Beispiel Plastik schwierig ersetzen kann, einfach weil die Mengen so riesig sind. Aber nichtsdestotrotz in den Farbstoffen, die heutzutage auch noch ölbasiert sind, haben wir ein Produkt gefunden, wo man durch geringe Mengen schon eine hohe Marge generieren kann und gleichzeitig auch einen sehr guten Umweltfußabdruck hat. Einfach dadurch, dass man toxische Materialien aus der Umwelt nimmt und mit proteinbasierten Lösungen ersetzt. Also aus unserer Sicht ist es einfach ein sehr spannender Use Case, der auch ökonomisch viel Sinn ergibt.
Nochmal kurz zurück zum Technischen. Wie kommt ihr denn dann zu den Proteinen, die ihr braucht? Ich habe gelesen, ne, das funktioniert durch genetische Veränderung, durch Geneditierung. Was genau passiert da?
Also die Fluoreszenzproteine werden seit 20, 30 Jahren in geringsten Mengen, Nanogramm, Mikrogrammmengen hergestellt, in Zellen produziert. Das ist mittlerweile ein etablierter Prozess, Plug and Play. Und das war auch eins unserer Kernanliegen, dass wir einen Plug-and-Play-Biotechnologie-Prozess nehmen, der schon etabliert ist, dort dann Sequenzen von Proteinen einspeisen, die genau die Farbwandlungseigenschaften haben, die uns interessieren. Und die haben wir erstmal von bekannten Sequenzen genommen aus der Forschung, aus der Neurobiologie. Die hatten einfach genau die passenden Eigenschaften. Die haben wir dann genommen, haben das in ein E. coli-Bakterium eingebracht und haben das dann vom Schüttelkolben in einen 40-Liter-Bioreaktor, in einen 100-Liter-Bioreaktor gebracht. Das alles sehr schnell, innerhalb weniger Wochen, innerhalb weniger Monate. Wir haben nicht wie viele andere auch noch die Stämme, also die Bakterienstämme optimiert oder auch noch die Bioprozessparameter. Das machen wir alles jetzt. Wir mussten schnell sein, es war ein Validierungsauftrag, wir hatten nur 9 Monate Zeit, wir mussten ein Proof of Concept geben. Dementsprechend war es uns wichtig, dass wir das Rad nicht neu erfinden, sondern dass wir einen etablierten Bioprozess nehmen, zeigen, dass es geht, hier in Grammmengen zu produzieren. Und das wirklich Neue kommt dann am Ende nach der Aufreinigung der Proteine. Nämlich wenn wir die Proteine mit neuen Kunststoffen verbinden und dadurch die Eigenschaften der Proteine weiter verbessern, und hier wirklich ein neues Produkt auf den Markt bringen. Also jetzt gerade sind wir dabei, auch über rechnergestützte Methoden die Sequenzen der Proteine weiter zu verbessern. Aber für den Validierungsauftrag war es für uns wichtig, dass wir schnell genügend Menge haben, um zu prototypen. Und die Innovation aus unserer Sicht oder eins der Innovationsfelder liegt wirklich in dieser Kombination von den Fluoreszenzproteinen mit neuen Kunststoffen.
Ich verstehe. Du sprichst immer von wir. Wir ist erstmal, außer eurem Team, vermutlich noch dein Bruder, Danilo. Erzähl doch mal ein bisschen was zu eurem Werdegang, wie ihr wissenschaftlich zu dieser Frage gestoßen seid und warum ihr dann euch als Brüder entschieden habt, gemeinsam zu gründen.
Unsere unternehmerische Reise fing so vor circa 8, 9 Jahren an, gleich nach der Uni. Ich habe Biologie in Heidelberg studiert. Molekularbiologie mit dem Fokus auf Evolutionsbiologie. Mein Bruder hat einen Background in Jura, hat hier in Hamburg studiert. Ich habe auch noch einen PhD angefangen in Hamburg, habe den aber nach der Hälfte der Zeit auf Eis gelegt. Ja, und das kam so, dass wir einfach ein starkes Verlangen hatten, unabhängig zu sein. Und wir haben unser erstes Startup gegründet. Das war hier in Hamburg in der Hafenwirtschaft. Da haben wir mehr als Innovationsmanager agiert für ein größeres Unternehmen und haben ein Team zusammengebaut, das dann ein Datenprodukt gebaut hat für diese Firma. Das war aber nicht unser Traum oder unsere Bestimmung, sage ich mal, sondern durch mein Interesse an der Evolutionsbiologie, an der konvergenten Evolution, auch an der Biolumineszenz. Ich habe nämlich viel in meinem Masterstudium und auch noch in meinem PhD, soweit ich dann gekommen bin, einfach geforscht an der konvergenten Evolution von Biolumineszenz. Und mir war sehr schnell klar, dass die Biolumineszenz, also das biologische Eigenleuchten, auf jeden Fall mehr Nutzen hat als nur eine Signal oder eine Probe in der Molekularbiologie zu sein. Und mein Bruder hat das genauso gesehen. Wir haben uns immer rege ausgetauscht untereinander. Dementsprechend war dann vor 5 Jahren, nachdem wir die Anteile an unserem ersten Unternehmen verkauft hatten, die Entscheidung naheliegend, dass wir uns spezialisieren auf den Bereich der bioinspirierten Hochleistungswerkstoffe mit einem Fokus auf optische Materialien, also sprich Biolumineszenz und auch Fluoreszenz. Und wir haben dann entschieden, nach Berlin zu gehen, haben da vom Berliner Senat ein Startup-Stipendium bekommen. Das hat uns erlaubt, dann mit der Humboldt-Universität eine Kollaboration einzugehen, die ersten Materialien zu prototypen. Wir haben dann auch noch unser eigenes Geld in die Hand genommen, um die ersten Versuche möglich zu machen. Das war alles schon sehr, sehr teuer, einfach weil diese Materialien ja einen hohen Kostenpunkt haben. Und nichtsdestotrotz konnten wir dann zeigen, dass das, was wir vorgeschlagen haben, was wir behauptet haben, dass das auch so stimmt. Und dann hatten wir unsere erste Angel-Runde, das war 2021. Da haben wir über 700.000 Euro geraced. Und seitdem haben wir neben dem Sprint-Validierungsauftrag auch noch einen anderen Forschungsauftrag von einem italienischen Hightech-Unternehmen aus Milan bekommen. Verschiedene Förderungsmodalitäten hier von der Bundesregierung und auch vom Berliner Senat. So konnten wir über die letzten 3 Jahre die Firma langsam organisch wachsen lassen. Ja, raisen jetzt auch gerade unsere Pre-Seed-Runde und möchten vor allem das wissenschaftliche Team erweitern. Das ist jetzt etwas, was für uns sehr wichtig ist, dass wir ja brillante Leute aus den Bereichen Biotechnologie, Nanotechnologie an Bord bekommen, um noch schneller neue Prototypen und noch näher ans Produkt zu kommen.
Liebe Hörerinnen und Hörer aus der Biotech, ja, ihr findet Claudio und Danilo leicht im Internet, leicht zu kontaktieren. Wie ist denn die Aufgabenteilung zwischen euch beiden? Du aus der Forschung kommst, wäre es so ganz klassisch, wie man sich jetzt vorstellt. Du bist so der CTO, der das wissenschaftliche Team leitet. Dein Bruder jetzt aus dem Juristischen kommend, wahrscheinlich auch mit einem Schwerpunkt auf dem Betriebswirtschaftlichen, die CEO-Rolle hat, oder ist das gar nicht so klischeehaft? Ist das changierender?
Das ist schon ein bisschen changierender. Also ich übernehme auf jeden Fall die technische Entwicklung high level. In der Umsetzung arbeiten wir dann mit unseren Senior Scientists und auch mit unseren studentischen Hilfskräften, die dann die Laborarbeit übernehmen. Das heißt, ich lege fest, natürlich immer im Austausch auch mit unseren wissenschaftlichen Beratern, mit unserem Beirat aus der Uni, von der Humboldt-Universität und auch der RWTH Aachen. Wir legen fest, wohin geht die Reise, das wird dann umgesetzt und ja genau, mein Bruder kümmert sich um alles Rechtliche, die Finanzplanung, Operations, aber das kann dann auch mal ja diffundieren und ich kümmere mich um die Liquiditätsplanung und mein Bruder hat dann doch einen guten Vorschlag für die Weiterentwicklung. Also da ist es wichtig, dass man immer offen ist für Input, dass man sich nicht verrennt und dementsprechend ist es gut, da einen Sparringspartner zu haben, der nicht direkt aus dem gleichen Feld kommt, dem man die neuen Entwicklungen einfach erklären muss und dementsprechend auch im besten Fall schnell gegensteuern kann, wenn es mal nicht in die richtige Richtung geht. Aber prinzipiell funktioniert das sehr gut. Ja, wie du gesagt hast, schon eine klassische Arbeitsteilung, Finanzen, Rechtliches und eher wissenschaftliche Entwicklung, aber auch enger Kontakt zu unseren Partnern aus dem akademischen Umfeld, Kunden, vor allem auch aus dem Bereich der Hightech-Industrie. Aber da sind wir ganz gut drin, eine gemeinsame Sprache zu finden, also eine komplexe Innovation, wie wir sie vorantreiben, auch für Nicht-Experten schnell verständlich zu machen.
Ihr seid nicht nur Brüder, sondern gewissermaßen ein biologischer Spezialfall, nämlich Zwillingsbrüder. Was sind vielleicht die Herausforderungen, wenn man als Zwillingsgeschwister ja vermutlich sehr, sehr eng zunächst erstmal zusammen aufwächst, im gleichen Alter, viel gemeinsame Prägung erfährt und dann auch noch gemeinsam ein Unternehmen gründet. Oder schon das zweite, ne? Wenn man euch auf eurer Website und so sieht, dann tretet ihr ja auch schon sehr gezielt als Gespann auf, wenn ich es richtig wahrnehme.
Ja, also wir machen das daran fest, dass es das Unternehmen noch gibt und von daher funktioniert es. Einer der Hauptgründe für das Scheitern eines Startups oder eines Unternehmens ist ja bekanntermaßen ein Zerwürfnis unter den Gründern. Ich glaube sogar in 70-80% aller Fälle.
Ja, ich weiß nicht, ob die Zahl stimmt, aber es ist glaube ich, der mit Abstand stärkste Prädiktor für Scheitern eines Startups. Zerwürfnis unter den Gründern. Ja.
Dementsprechend haben wir Mittel und Wege gefunden, uns ja gemeinsam weiterzuentwickeln, die Firma weiterzuentwickeln, Konflikte zu lösen und darin werden wir immer besser. Und ehrlich gesagt können wir uns das aus unserer Sicht nicht anders vorstellen. Also wie du gesagt hast, sind wir ein extrem enges Gründerteam. Wir kennen uns seit der Kindheit, wir haben die gleichen Interessen, auch wenn wir andere akademische Laufbahnen eingeschlagen haben. Im Großen und Ganzen interessieren wir uns für Technologie, für die Geschichte der Technologie, für Geopolitik und Kunst, Design. Das heißt, wir haben die gleichen Hobbys, die gleichen Interessen. Und das reflektiert sich einfach auch in der Arbeit am Unternehmen, dass wir die gleiche Vision vom Unternehmen haben. Also sprich, das ist das nächste wichtige Thema, dass es eine geteilte Vision gibt, dass wir neue Technologie im Bereich der organischen Elektronik und auch der Nanotechnologie entwickeln möchten, die ökologisch nahtlos sich in die Umwelt einbettet und dort nicht zur Verschmutzung und auch zur Toxizität beiträgt. Und dementsprechend haben wir die gleiche Vision, wir können die gleiche Vision vermitteln, kommunizieren. Und auch wenn es nicht ohne Reibereien und Konflikte vonstatten geht, haben wir über die letzten Jahre immer wieder uns zusammengesetzt und Mittel und Wege gefunden, wie wir das so schnell wie möglich aus der Welt schaffen können. Und das klappt jetzt ziemlich gut. Und dementsprechend kann ich es nur an alle Zwillingsgeschwister da draußen empfehlen, vielleicht es doch mal auszuprobieren, auch gemeinsam ein Unternehmen zu gründen.
Spannend, ja. Great minds think alike, und wenn auch noch die gleiche Genetik im Hintergrund wirkt, wer weiß, vielleicht potenziert sich das dann. Du bist der Biologe unter uns, ich kann das natürlich nicht beurteilen. Du hast eben schon angedeutet, ihr seid jetzt gerade bei der nächsten Finanzierungsrunde. Ne? Was ist das Ziel und was passiert dann mit dem Geld? Gib uns nochmal einen kurzen Einblick in euren Businessplan, in den Entwicklungsplan. Was steht jetzt an einfach mit dem Geld, was ihr gerade sammelt?
Okay. Wir raisen jetzt gerade eine 2 Millionen Euro Pre-Seed-Runde und dieses Kapital wird vor allem benötigt, um die Produktion der Fluoreszenzproteine weiter voranzutreiben. Das machen wir, wie gesagt, in Aachen am DWI, Institut für interaktive Materialien, da die dort eine sehr gute technische Fermentationsanlage haben. Da unser Bioprozess Plug and Play ist, aber noch nicht optimiert ist, müssen wir hier noch tiefer einsteigen. So ein 40 Liter, 100 Liter Bioreaktor Run, das kostet natürlich Geld, das ist nicht trivial. Die Aufreinigung des Proteins dauert auch eine gewisse Zeit, das ist noch eine händische Arbeit. Das heißt, ein Teil der neuen Runde geht auf jeden Fall in die Produktion, so dass wir zeigen können, dass wir Mengen im Bereich von 100 Gramm bis vielleicht sogar schon 1 Kilogramm reines Fluoreszenzprotein herstellen können. Die andere Komponente in der technischen Entwicklung, die auch sehr aufwendig ist, ist dann letztlich das Prototyping des Materialsystems selbst, also der Folie. Und das machen wir hier in Berlin. Also wir lassen dann die Proteine, wenn sie aufgereinigt sind, nach Berlin transportieren. Und da geht dann die Arbeit weiter. Und hier müssen wir massiv parallel neue Polymere austesten, also Kunststoffe, die gewisse Anforderungen haben. Wir möchten nämlich nicht Legacy Plastic verwenden, sondern wir gehen gezielt auf biokompatible, sogar biodegradable Kunststoffe. Und hier gibt es einfach eine Vielzahl von verschiedenen Materialien, die wir ausprobieren müssen, die wir mit den fluoreszenten Proteinen kombinieren. Einige funktionieren besser, andere nicht so gut. Dementsprechend ist das eine sehr aufwendige, parallelisierte Arbeit. Und hierfür brauchen wir eben auch noch mehr Expertise im Team. Die Arbeit findet am CSMB, am Center for the Science of Materials Berlin statt. Das ist ein Institut von der Humboldt-Universität. Ja, und es ist auch einfach relativ kostenintensiv, in so einem High-End-Forschungsinstitut sich einzumieten und dort die Experimente durchzuführen. Also wir kriegen auf jeden Fall einen guten Preis. Wir sind ja kein University-Spin-Off, sondern ein Spin-In. Aber nichtsdestotrotz kostet das natürlich alles. Dementsprechend geht das Geld für diese Runde in diese zwei Entwicklungsfelder. Wir möchten das wissenschaftliche Team weiter ausbauen, also sprich einen größeren Overhead. Und ja.
Ah, das hast du, also größeren Overhead aufbauen, das würde ich jetzt gegenüber deinen Investoren nicht als als Claim irgendwie.
Ein größerer Overhead wird halt notwendig. Also von 4 Leuten auf 8 Leuten. Das bedeutet.
Ist klar, nur mit den Signalwörtern muss man natürlich aufpassen. Wir haben keinen Overhead, wir sind alle total lean und mean. Sag mal, optimistisches Szenario, wo steht denn Mimotype in 3, 5 und visionär gesehen in 10 Jahren? Was wäre, wenn ihr es euch wünschen könntet, was wären so jetzt die,
die Schritte, so klassische Schritte in einem typischen Startup-Zyklus?
Also in 3 Jahren möchten wir auf jeden Fall unser Produkt am Markt haben und auch schon bei Kunden. Sprich, dass in Hightech-Gewächshäusern in Holland schon in Hektargröße unsere Folie ausgebracht ist. Was bedeutet, dass wir den Bioprozess so weit gebracht haben, dass wir im Kilogramm, Dutzende Kilogramm von den Fluoreszenzproteinen produzieren können, dass wir das in Folien einbringen, dass wir einen Fabrikationsprozess haben, der skalierbar ist, einen Roll-to-Roll-Prozess und dass das Produkt wirklich in Gewächshäusern hängt und dort auch nachgewiesenermaßen zu einem Wachstum bei verschiedenen Nutzpflanzen zwischen 10%, 20%, 30% führt. Das ist die Vision für das dritte Jahr. Für das Jahr 5 möchten wir testweise andere Anwendungen anschauen. Also die Fluoreszenzproteine beispielsweise auch Photovoltaik einsetzen, vielleicht erst noch auf Prototypenebene, also dann doch wiederum mit Elektronik interfacen. Da gibt es Konzepte, wo man Farbstoffe, also sprich auch organische oder proteinbasierte Farbstoffe einsetzen kann, um die Effizienz von Solarzellen zu erhöhen. Das heißt, dass wir in Adjacent Markets reingehen, die wir vielleicht sogar mit Gewächshäusern kombinieren können, da auch noch die technologische Komplexität erhöhen, dementsprechend auch noch mit elektronischen Systemen oder anderen nanotechnologischen Komponenten interfacen. Das wäre der Schritt, den wir in 5 Jahren gehen wollen, also dass wir über die passiven Technologien Funktion von fluoreszenten Proteinen in anderen Use Cases demonstrieren und da dann auch nach Product Market Fit gucken und Product Market Fit validieren. In 10 Jahren möchten wir Mimotype als das führende Bio-Nanotechnologie-Unternehmen Deutschlands, Europas sehen. Sprich, eine komplett neue Vision von Technologie und auch von Produkten ermöglichen, mit dem Gedanken, dass wir Moleküle aus der Natur nehmen, sie in neue optische Anwendungen bringen und zeigen, dass das, was vorher nur mit hochgezüchteten Molekülen aus der organischen Chemie möglich war, dass das mit Biotechnologie möglich ist und dass diese Moleküle genauso performant sind wie die Vorgängermoleküle, nur dass sie dezidiert biokompatibel sind und auch biodegradabel und dass wir dementsprechend nachweisen können, dass wir nicht zur weiteren Mikroplastikbelastung unserer Umwelt beitragen oder auch, was ein genauso krasses Problem ist, der Elektroschrott. Der Elektroschrott ist sogar der am schnellsten wachsende Abfallstrom überhaupt. Und dementsprechend wollen wir da in 10 Jahren zeigen, dass es anders möglich ist, dass wir frühzeitig erkannt haben, dass es diese Probleme gibt und dass wir Materialsysteme designen, produzieren und skalieren, die von Anfang an diese Problemfelder angehen und vermeiden.
Wow, das hört sich klasse an. Klasse Vision. Meine letzte Frage, die kennst du, die stelle ich ja allen meinen Gästen natürlich auch dir. Wenn du aus deinem eigenen Feld rausschaust, ne? Also jetzt nichts mit Biotechnologie, also zumindest nicht im engeren Sinne, an den Techniken, an denen ihr arbeitet. Welche Sprunginnovation für nicht in 10 Jahren, sondern eher in 25, 30 Jahren, rund Jahr 2050 würdest du dir für dich wünschen und vielleicht auch für deinen Bruder wünschen? Vielleicht habt ihr gleich einen Wunsch, vielleicht habt ihr früher drüber geredet. Also was wünschen sich die Gebrüder Flores fürs Jahr 2050 an Sprunginnovation?
Ich würde mir dann wünschen, dass wir weniger Zeit vor unseren Monitoren verbringen, dass wir neue Mittel und Wege finden, zu kommunizieren anderen Menschen bei der Arbeit, im Privaten, sodass wir wieder mehr Zugang zur Gegenwart haben und dementsprechend, dass wir ohne viel Screentime mit der gleichen Funktionalität bei der Arbeit mit unseren Kollegen zu kommunizieren, uns auszutauschen, aber dass wir wieder einen Zugang, ich sag mal so, zur echten Welt finden, so wie ich das noch in meiner Kindheit hatte, in den frühen 90ern. Und ich denke, dass Technologie da auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Ja, welche Technologie das genau sein wird, kann ich nicht sagen.
Also per se heißt es auch erstmal irgendwie radikal besserer Transport, sodass man wieder mehr leichter sich in einem Raum befindet, ohne unendlich viel Zeit am Flughafen oder am Bahnhof zu verbringen, oder? Und in Zügen oder im Auto.
Ja, aber also ich rede schon davon, dass man weniger Zeit am Monitor verbringt. Also das wäre ist genauso wie das Smartphone, so 2008 die Sprunginnovation war. Frage ich mich, was in der Telekommunikation die Sprunginnovation 2034 sein wird, die es uns ermöglicht, eben nicht mehr die ganze Zeit mit dem Handy in der Hand oder vor dem Laptop zu sitzen, aber gleichzeitig doch immer noch weltweit verbunden zu sein und Teil des Informationsflusses und Stromes zu sein, ohne an einem Device gebunden zu sein. Also das ist für mich wirklich eine spannende Zukunftsvision, die uns auch einfach mehr Lebensqualität wieder zurückgeben wird.
Gedankenübertragung. Ja. Weißt du, was auch schon mal ein Fortschritt ist? Der Rückschritt, einfach nicht mehr so viel in Zoom oder an anderen Bildtelefonieverfahren zu verbringen, sondern wieder zu telefonieren. Ich finde das wahnsinnig entspannend, wenn mal jemand nicht sagt, du, ich stelle uns einen Call ein und dann muss man da in den Computer reingucken, sondern du sagst, du, ich rufe dich einfach mal an. Und dann habe ich mein Headset auf und dann quatscht man einfach. Wahnsinnig entspannend. Braucht man gar keine Sprunginnovation für.
Aber gut. Ist ein Anfang. Aber
sehr gut. Du, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du auch jetzt wieder 40 Minuten Screentime mit mir geteilt hast. Ich finde das ganz, ganz spannend und ich wünsche dir, deinem Bruder und eurem ganzen Team natürlich wahnsinnig viel Erfolg bei einer spannenden Vision, die ja ein bisschen auch auf die biologische Neuerfindung des Lichts hinausläuft.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit.
Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit, für eure Zeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr diese oder andere Folgen mit Freundinnen oder Freunden teilt, wenn ihr uns eine kleine Review in eurer Podcast-App hinterlasst. Und diese wie alle anderen Folgen, die wurden von Max Zöllner produziert. Danke auch dir, Max, in 14 Tagen. Da kommt dann die nächste Folge mit dem nächsten Gespräch. Und bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.